Ich höre mich im Internet, denn ich predige hier im Studio und sobald ich Amen gesagt habe und wir im Internet sind, da hören gleich 700 Leute diese Predigt. Also das ist unser, was wir nachweisen können, manchmal sogar auch mehr, je nachdem, was für Thema ist und wie es sich gerade so ergibt, bis 1000 Leute. Und so erreichen wir viele Leute durch diesen Dienst hier im Internet. Und deshalb halte ich meine Predigten, wie auch die Situation ist. Wir predigen zur Zeit, zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück und ich bekomme sehr gute, positive Zeugnisse von Menschen, die gesegnet worden sind. Mein Thema heute ist, verliere nicht deine Hoffnung. So viele Menschen leben hier ohne Hoffnung. Ihnen ist die Hoffnung geraubt worden, wie auch immer. Mir ist ein Bild mal groß geworden, eine kleine Eichel. In einer kleinen Eichel steckt ein ganzer Eichenwald. So eine kleine Eichel. Und so eine kleine Eichel ist ganz arg wichtig in unserem Leben, in der Natur draußen. Alles hat ganz klein angefangen mit einem kleinen Samenkorn und so ist die Welt groß und grün und schön geworden. Alle Natur lebt aus einem Samenkorn. Alles ist in kleinen Dingen entstanden. Deshalb gib die kleinen Anfänge nicht auf und sag, ach, das ist so gering, so unscheinbar. Nein, Gott beginnt in kleinen Dingen, auch mit uns. Du warst mal eine Einzelle. Und alles Leben auf dieser Welt hat mit einer Einzelle begonnen. So ein Baum hat Hoffnung, so eine Eiche hat Hoffnung, so kleine Eiche, so eine Kastanie oder sogar Birkensamen. Ein Birkensame kann sich ganz stark sich einfressen und Wurzeln schlagen, da muss er manchmal ganzes Haus abreißen. Ich denke nur an die große Kirche am Leopoldplatz, ständig Birken haben gestreut und da muss man manchmal sogar Mauerwerk abreißen und wieder neu aufbauen, weil die sich so stark hineingefressen haben, diese Birken. Und eine Birke hat eine Existenzberechtigung für mich und so hast du auch eine Existenzberechtigung, auch wenn es klein und unscheinbar und nichtig ist und ja gar nicht. So, in meiner Bibel heißt es, Gott wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Also von Gott her habe ich totale Hoffnung. Wenn ich mich selbst aufgebe, bin ich verloren. Und deshalb, ich mache von Anfang an gleich den Mut, gib dich nicht auf. Egal, was mit deinem Leben ist, du hast vielleicht Arbeit verloren, du hast Partner verloren oder du hast Familie verloren oder was auch immer ist, gib die Hoffnung nicht auf, wir werden sie alle wiederfinden. Unser Leben geht weiter, unser Leben ist noch nicht zu Ende, wenn wir hier die Augen zumachen. Gott macht weiter und selbst wenn du enttäuscht bist, Gott macht weiter. Verliere nicht die Hoffnung, ist mein Thema und ich habe den nächsten Monat schon die ganzen Termine hier und ich lade dich jetzt auch zu den nächsten Terminen ein. Einfach proklamiere. Preise Gott, rede positive Dinge und ich werde darüber sprechen, es liegt an deinem Glauben. Wenn du glaubst, du wirst leben, wenn du dich aufgibst, also bei mir ist Hopfen und Malz verloren, ist alles vorbei, dann wirst du niedergeschlagen werden, dann wirst du entmutigt werden, dann wird es mit dir bergab gehen. Die richtige Einstellung ist so wichtig. Die meisten Leute glauben an einen falschen Gott. Die glauben, Gott ist nur eine Religion, Gott ist irgendwie ein Gespenst oder ich habe diese Tage auch darüber gesprochen. Glaub nicht an Gespenster, glaub an dich selbst und glaub an Gott. Und das ist so wichtig, dass du an Gott glaubst, als den Herrn und den König aller Könige. Er hat alles unter Kontrolle, auch dein persönliches Leben. So, gib die Hoffnung nicht auf. Das ist mein Thema hier. Der Teufel möchte dir jede Hoffnung nehmen, dir jeden Glauben zerstören. Der möchte dich einfach klein machen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir kann nichts werden und wird auch nichts. Er möchte dich ruinieren. Aber Gott sei Dank, ich habe gute Nachricht für dich heute. Gott hat dich lieb. Gott hat dich gewollt von Anfang an. Da bist du noch gar nicht geplant gewesen. Da ist noch Papa und Mama gar nicht gegeben und du bist noch nicht gezeugt worden. In meiner Bibel heißt es, vor Grundlegung der Welt hat Gott uns gewollt. Halleluja. Vor Grundlegung der Welt hat uns Gott geplant und wir haben eine Existenzberechtigung, wie diese Eichel, wie diese Birkensamen oder was auch immer es sein mag, diese kleinen Dinge. Wir leben, um hier einfach Gott zu verherrlichen, unseren Platz auszufüllen, unser Leben zu gestalten und unser Leben gut zu leben. Gott will nicht, dass wir schlecht leben. Der Teufel möchte, dass du dahin vegetierst und dahin siehst und voller Traurigkeit, voller Unglück bist und ja, Gott möchte, dass du fröhlich bist. Und deshalb, was mache ich, um ein erfülltes Leben zu leben? Deshalb, gib dich nicht auf. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, das sind schon viele Jahre her, vielleicht 40 Jahre, hatte ich Probleme irgendwo. Jeder Mensch hat Probleme. Auch ein Pastor hat Probleme. Und auch wenn man eine gute, glückliche Familie hat. Jeder hat Probleme. Und da gab es Turbulenzen finanzieller Art in meinem Leben. Und da habe ich einen Traum gehabt. Ich sah mich in einer Nussschale und in einem strömenden Wasser, also fließenden Wasser, dieses Wasser floss und eine Stimme sagte, die ich hörte, so wie der Herr Jesus damals im Jordan, als er getauft wurde. Ich hörte im Traum eine Stimme, wenn du dich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Und das war eine Botschaft vom Himmel. Und diese Botschaft gebe ich heute weiter an alle. Wenn du dich nicht aufgibst, Gott, der Vater im Himmel, der Heilige Geist, der Herr Jesus Christus, geben dich nicht auf. Was das auch immer heißen mag. Der Teufel möchte dir deine Hoffnung zerstören. Er möchte einfach, ja, dich runterreißen, dich in den Abgrund ziehen. Aber Gott sei Dank, wir haben gute Hoffnung. Gute Hoffnung. Aber das ist das Leben. Das Leben ist zuerst mal ein Kampf. Das Leben ist zuerst mal ein Ringen. Ich denke nur dabei, als Vasco da Gama Südafrika umzingelte, zuerst hieß dieser Kap der guten Hoffnung, was wir Kap der guten Hoffnung nennen, Kap der großen Stürme. Und bevor wir diesen Kap umzingeln, da heißt es immer wieder, große Stürme, unmöglich, das schaffen wir, das sind große Strömungen. Der Atlantische und der Indische Ozean stoßen zusammen, da gibt es Turbulenzen. Und Vasco da Gama sagte, ich schaffe das, irgendwie schaffe ich es. Und es war ein Kampf. Und er hat es gewagt und seitdem hat er dann dieses Horn um Afrika da umgenannt, Kap der guten Hoffnung. Sich nicht aufgeben. Wenn Stürme kommen, wenn Kämpfe kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, sagen, ich kämpfe. Der Mensch ist zum Kämpfen geboren. Und schon allein, als du aus dem Mutterleib herausgekrochen bist, wie auch immer, vorwärts oder rückwärts, spielt keine Rolle. Aber auf jeden Fall, du hast gesagt, ich muss raus, ich will raus, das ist nicht mein Platz. Und dann hast du dich rausgeboxt. Und jetzt bist du da. Nicht jeder ist mit einem Kaiserschnitt zur Welt gekommen. So, die meisten sind auf natürliche Art und Weise ganz natürlich ins Leben gekommen. Und das Leben geht weiter. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Resigniere nicht. Werde nicht mutlos. Hab keine Angst vorm Leben. Hab keine Angst vor Probleme. Mach aus deinen Problemen Projekte. Das ist meine Botschaft heute. Und du hast ein Problem. Und jeder Mensch hat ein Problem. Deshalb versuch Kurs zu halten in deinem Leben. Dass du richtig weitermachst. Die meisten Leute, also wie gesagt, die glauben an Gott. Gott liebt mich nicht. Gott versteht mich nicht. Gott kümmert sich nicht um mich. Nein. Gott ist ein Gott der Liebe. Und wenn du Gott suchst, ich darf dir sagen, wo Gott ist, er ist nicht im Himmel. Es gibt keinen Himmel. Meine Lieben, seid nicht schockiert, was ich hier sage als Pastor. Es gibt keinen Himmel. Christus ist in uns, heißt es in der Bibel. Gott ist in uns, der Heilige Geist ist in uns. Und das, was du in dir hast, das ist Himmel oder Hölle. Das ist Glaube, das ist Sieg oder Niederlage. In deiner Brust wohnen zwei Geister. Das ist zuerst mal der Heilige Geist, der lebendige Gott, der ist von Anfang an, der möchte Platz in dir haben. Aber dann ist auch noch der andere, der sich eingeschlichen hat. Der Teufel, der möchte alles zerstören, was Gott in deinem Leben aufbaut. Und du bist ein Stellvertreter Gottes, nicht der Papst in Rom. Nein, du bist ein Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Das, was du machst, ist gemacht. Was du hier nicht machst, ist nicht gemacht. Deshalb Hoffnung, nicht aufgeben. Wenn du von Gott was haben willst, fang an, was zu tun, das, was Gott will, dass es getan wird. Du weißt, was richtig ist. Und damals habe ich auch genau gewusst, ich muss was tun, ich muss was unternehmen, darf mich nicht treiben lassen. Ich muss sagen, stopp, hier bis hierher. Und dann legen sich deine Wellen und dann plötzlich geht es. Du wirst erstaunt sein, wenn du mal auftrittst, auf deine Hinterfüße stellst, dass plötzlich die Sachen funktionieren. Aber viele Leute lassen die Sachen schleifen. So, lass die Sache nicht schleifen. Der Teufel will dir jede Hoffnung nehmen. Er will dich traurig machen. Er will dir sagen, guck mal, du hast versagt. Gott ist nicht mit dir. Gott hilft dir nicht. Nein, wir müssen lernen, auf beide Füße zu stehen. Herr, du bist bei mir. Du bist meine Stärke. Du bist meine Hilfe. Du bist meine Kraft. Du bist mein Leben. Ich lebe ja von dir. Du hast mich gewollt. Und Brüder und Schwestern, Gott hat uns gewollt. Deshalb gib die Hoffnung nicht auf. Gott hat dich gewollt. Nicht der Teufel. Der Teufel will dich nicht haben. Du bist nämlich zu viel auf diesem Planeten. Denn wir nehmen dem Teufel sein Reich weg. Wir sind bestimmt auf dieser Erde Könige und Priester zu sein. Wir sind hier da, um einfach die Welt zu gestalten. Wir leben im Erdgeschoss. Ich habe gestern das Bild euch gegeben. Wir leben hier im Erdgeschoss. Und wir müssen gucken, dass wir höher kommen zum Vater im Himmel. Und meine Bibel sagt, in der Offenbarung lese ich immer wieder, komm, steig herauf. Und dein Leben soll sich weiterentwickeln. Du sollst nicht immer im Erdgeschoss oder im Keller irgendwo bleiben. gib die Hoffnung nicht auf. Es geht aufwärts, wenn du mit Gott wandelst. Es geht nicht abwärts. Im natürlichen Leben sieht es so aus, also wir werden schwächer, wir werden älter, wir werden ärmer vielleicht, wir haben geschafft das ganze Leben und was bleibt dann nachher? Und in den Händen, was du hast, das wird vom Finanzamt gefressen, da wird das ganze Vermögen wird vielleicht von Versicherungen gefressen. Was bleibt? Du bleibst nachher kriegst nur noch 48% von deiner Rente. Und dann darfst du glücklich sein, wenn du noch so viel kriegst und die Mieten steigen und so weiter. Gib die Hoffnung nicht auf. Auch finanziell. Auch wenn du bankrott bist. Und ich predige ja hier zu vielen Menschen in diesen Augenblicken. Viele Hunderte hören. Und ich denke nur an eine Geschichte aus Heilbronn. Wo ich Pastor war, ich rede immer gerne von anderen Städten, wo ich gepredigt habe, dann kennt ihr die Leute wenigstens nicht und so weiter. Aber da gab es eine Familie, die haben über die Ohren Schulden gehabt. Die haben gesagt, wir kommen nie raus. 70.000 D-Mark, das waren damals sehr viel Geld, Schulden, wenn jemand es hat. Und ja, und der Mann verdient nur und dann zwei Kinder. Und die haben so viele Probleme gehabt, dass sie in unsere Gemeinde kamen. Und die haben gesagt, Leute, gebt die Hoffnung nicht auf. Ihr könnt von euren Schulden runterkommen. Ihr müsst konsequent sein. Zuerst einmal gebt hier eure Visa-Karte oder Bankkarte. Wir müssen konsequent sparen. Und dann, die Frau soll arbeiten. Und wir haben die Frau zur Arbeit geschickt. Die Gemeinde hat die zwei Kinder genommen, wochenüber, von Montag bis Freitag. Und die haben gearbeitet. Und innerhalb von einem Jahr, ein paar Wochen, Monate, vielleicht mehr, aber so in kurzer Zeit, sind sie schuldenfrei geworden. Sie sind schuldenfrei, beide gearbeitet. Und ja, das geht, wenn man die Hoffnung nicht aufgibt und konsequent ist und alles abbestellt und man alles aufräumt und arbeitet. Gott segnet, wenn wir was tun. Sich Regen bringt Segen. Nicht sich aufregen, sich regen, sich bewegen, was tun. Und deshalb, ich bin ein praktischer Mensch und ich versuche einfach zu sagen, tu was und Gott wird dann das Seine tun. Und dann habe ich den Leuten auch gesagt, ihr sollt einen Zehnten zahlen. Da haben sie gesagt, bist du verrückt? Zuerst mal, die haben mich nicht ernst genommen. Zehnten zahlen. Und ja, ich habe gesagt, das ist so wichtig. Gott kann uns nur segnen, wenn wir sein Teil tun, über Geld mal nachdenken. Das Geld einteilen und dann nachdenken, für was gebe ich das Geld aus? Denn es lohnt sich nicht, ein Jahr lang oder ein Leben lang fürs Geld zu arbeiten. Nein, lieber besser einen Tag nachzudenken und dann Gott des Segen erbitten. Was ist wichtig, worauf es kommt, was brauche ich? Und ja, und dann der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Das ist nur nebenbei. Gib die Hoffnung nicht auf. Fang an, Gott den Zehnten zu geben. Nur als Beispiel bei Finanzen. Ich habe selber persönlich erlebt, in meinem persönlichen Leben, ich war noch kein Pastor, ich war ein junger Christ, ich habe nur Probleme gehabt. Ich bin nie über, ja, den Monat, bei dreiviertel Monat war ich pleite schon. Und dann habe ich Gott gefragt, was muss ich tun? Und dann predigt die Gemeinde über den Zehnten. Gib Gott den Zehnten. Der Zehnte ist so ein ganz was Wichtiges. Und ich habe angefangen, den Zehnten zu geben. Und manchen Monat hat das nicht geklappt, dass ich den Zehnten gebe. Denn ich habe ein Motorrad gehabt und das Motorrad kostet viel Geld, wenn du sowas hast und pflegst und so weiter. Dann blieb halt nichts übrig. Und wenn ich Gott den Zehnten nicht gegeben habe, habe ich das Zehnfache draufgezahlt. Dann habe ich einen Unfall gehabt, dann war ich krank und was vieles andere mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, Herr, ich werde dich nicht betrügen. Ich werde dir geben, was dir zusteht. Das Gleiche auch, was ich diese Tage auch über Ruhe gesagt habe. Der Mensch braucht Ruhe. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Und das ist so wichtig, dass wir Pausen einlegen in unserem Leben. Wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen. Deshalb gib deine Hoffnung nicht auf. Tu was, tu was. Tu was, lass dich vom Teufel nicht die Zeit stehlen. Du sollst die Zeit selber bestimmen. Ich arbeite jetzt 6 Tage und 7. Tag, egal ob es Freitag ist, Samstag ist oder Sonntag ist. Welchen Tag du das auch machst, auch Montag vielleicht. Pastorensonntag und Sabbat ist der Montag meistens. Denn Montag ist nichts los und dann können sie Pause machen. So, Gott wirkt, wenn wir was selber tun. Tu etwas, unternimm etwas und du wirst sehen, wie das plötzlich funktioniert. Nur nebenbei, gib deine Hoffnung nicht auf. Tu was. Tu was. Glaub nicht nur an den lieben Gott, sondern unternimm etwas mit dem lieben Gott. Nicht für den lieben Gott, sondern mit dem lieben Gott. Gott ist in uns, Brüder und Schwestern. Christus in uns, das ist das große Geheimnis. Mein Gott und ich. David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. So, sei nicht niedergeschlagen, sei nicht traurig, sei nicht depressiv. David sagt einmal an einer Stelle, bevor ich gedemütigt wurde, habe ich zuerst mal Kämpfe gehabt, zuerst habe ich Schwierigkeiten gehabt, zuerst habe ich Niederlagen gehabt und dann hast du mich auf den richtigen Kurs gebracht. Wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten, die Probleme sollen uns auf den Kurs bringen. Kap der guten Hoffnung, nicht Kap der guten Stürme. Kap der guten Hoffnung. Bei euch unten im Feuerland ist ja auch sowas Ähnliches. So bis man vom Atlantischen Ozean in den Pazifischen Ozean hineinkommt, da gibt es auch große Stürme. Auch da muss man diese Stürme überwinden. Also zuerst einmal gibt's Kämpfe, gibt's Niederlagen, dann wirst du befördert und dann kommst du weiter. Und dann merkst du plötzlich, jetzt bin ich in ruhige Gewässer wieder. Jetzt kann ich wieder aufatmen, jetzt kann ich wieder vorwärts gehen. Und David sagt einmal in einem Gebet, er wird mich ans Licht bringen und ich werde seine Gnade schauen. Auch wenn du jetzt ganz dunkel bist, zweifle nicht in der Dunkelheit. Bevor ein heller Tag wird, in der vierten Nachtwache kommt Jesus zu seinen Jüngern auf dem See. Verstehst du, es ist stockdunkel. Die vierte Nachtwache ist die dunkelste Stunde am Tag. Die dunkelste Stunde. Und im Leben, bevor irgendetwas Positives in deinem Leben passiert, wird es dunkler, dunkler, dunkler am dunkelsten. Und da geht's absolut nichts mehr. Und dann erst kommt der Durchbruch. Aber die meisten Leute geben in solche dunklen Stunden auf. In der vierten Nacht war, so wie jetzt, glaube ich, das Thema war am Mittwoch, als Jesus den Jüngern auf dem See Genezareth erschien, dann dachten sie, es sei ein Geist. Und viele Menschen denken, der Teufel ist hinter mir her, ein Geist, ein Dämon. Nein, nicht die Schwierigkeiten. Und du solltest vor Schwierigkeiten nicht gleich den Teufel sehen. Der Herr will dich auf den Kurs bringen. Er will, dass du aus dem Kap der großen Stürme Kap der guten Hoffnung machst. Der guten Hoffnung. Er wird mich ans Licht bringen durch seine Gnade. Halt dich fest, so wie Gott es mir gesagt hat. Gib dich nicht auf, Johannes, und du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen, denn du hast die Kraft in dir. Jeder Mensch hat die Kraft Gottes in sich, wenn er Gott vertraut und Kind Gottes ist. Und er kann die Stürme bewältigen. Denn Gott legt einem nie mehr auf, als er was verkraften kann. Es kommt nie mehr auf dich zu, als was du ertragen kannst. Gott ist so gnädig, so gütig. Er überfordert uns nicht. Wir haben die Gunst Gottes. Wir haben auch die Hoffnung für morgen und übermorgen. Schau nicht zurück, was in der Vergangenheit war, was du verloren hast. Und schau auch manchmal nicht, was gerade da ist. Denn das täuscht uns manchmal. Manchmal ist gar nichts da. Und trotzdem, Gott sagt, vertraue mir, es wird was werden. Gott sprach auch, es werde Licht. Da war noch gar kein Licht. Dunkelheit war. Finsternis bedeckte das Erdreich. Gott hat in der Dunkelheit, in der Finsternis hineingesprochen, es werde Licht. Und genau das ist, was uns heute wichtig ist. In den Schwierigkeiten erwarte Gottes Hilfe. In der Krankheit erwarte Gottes Heilung. In den Nöten und Elend und was auch immer sein mag, erwarte, dass Gott plötzlich eingreift. Es werde Licht in der Dunkelheit. In der ganzen Unruhe, in der ganzen Hektik. Lies mal 1. Mose 1, schlag nur die Bibel auf den ersten Seiten. In Genesis, da steht ja, es Dunkelheit und Finsternis bedeckte das Erdreich und die Erde war wüst und leer. Und da spricht Gott hinein, in diesem Chaos, in diesem Nichts. Der gute Gott lässt uns nicht in den Stich. Die Götter lassen uns in den Stich. Menschen lassen uns in den Stich. Aber der liebende Vater, dein liebender Vater, der dich lieb hat, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat. Du bist von Gott gewollt und geliebt, bedingungslos. Bedingungslos. Du bist von Gott bedingungslos geliebt und er will das Beste für dein Leben. Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch wenn du durch Chaos und Katastrophen und Krisen gehst, das Beste will Gott für dich. Aber Gott, du schlägst mich, du plagst mich oder du quälst mich. Ich habe euch schon diese Geschichte erzählt. Ich habe ein großes Grundstück gehabt, eine große Wiese in Bretzfeld bei Heilbronn. Und ab und zu mal kam der Hirte bei uns vorbei und hat mit seinen Schafen sich bei uns gelagert. Und eines Tages macht er was Verrücktes. Meine Kinder kommen angerast und sagen, Papa, Papa, schau, was da passiert ist. Der hat diesem Lämmchen die Füße gebrochen, die Vorderbeinchen. Und dann hat er sie wieder geschient, diese Vorderbeinchen, und dann hat die Schulter genommen und mit ihm wieder gespielt mit diesem Lämmchen. Und ich wollte den anzeigen, wegen Tierquälerei. Und habe ich gesagt, guter Mann, was machen Sie hier? Das ist ja Tierquälerei. Nein, sagte er, das muss ich machen, denn dieses Schäfchen wird eines Tages mein Leithammel werden. Jetzt ist es noch ein wildes Tier. Jetzt macht er, was es will. Aber ich muss mal ihn zähmen. ihn dahin bringen, dass es ein Leithammel wird. Und dieses Tierchen wird ein Leithammel werden. Passen Sie auf, mein Herr. So, und dann habe ich die Sache verstanden. Und dann habe ich sogar eine Predigt für mich selber verstanden. Das macht auch der liebe Gott manchmal mit mir. Er bricht mir auch manchmal nicht die Beinchen. Ich habe noch kein Bein gebrochen, auch keinen Arm. Aber er macht anders geistig manchmal bestimmte Sachen an mir, dass ich sage, oh Gott, ich bin geknickt. Und er wird diesen glimmenden Doch nicht auslöschen und er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. Im Gegenteil, er wird wieder aufrichten. Also es gibt Hoffnung für dich. Und Gott will aus dir, aus deinem Leben etwas machen. Du sollst Leithammel werden. Die Bibel sagt, du sollst nicht der Schwanz, sondern du sollst der Kopf werden. Hör mir gut zu. Gott hat große Pläne mit unserem Leben. Und weil er solche Pläne hat, deshalb arbeitet er so intensiv an uns. Wenn manche Menschen durch viele tiefe Nöte bringen, gehen müssen, Gott hat mit ihnen was vor. Wenn du durch Schwierigkeiten gehst und sagst, ich bin unheilbar, ich bin verloren, bei mir ist alles vorbei, Gott will dir etwas zeigen, Gott will aus dir etwas machen. Du sollst eines Tages eine Säule sein im Hause Gottes. Du sollst eines Tages ein Segen sein. Du sollst ein Kanal der Herrlichkeit Gottes sein. Deshalb arbeitet Gott an dir, denn du sollst ein spezielles Werkzeug für den Herrn sein. So, wenn du ein gutes Werkzeug für Gott mal werden willst, dann musst du gehärtet werden. Dann musst du mal wieder erhitzt werden und dann wieder abgekühlt werden und dann wieder behämmert werden. Ach, was weiß ich, was so alles mit so einem Werkzeug passiert, bis einer ein auserwähltes Werkzeug des allmächtigen Gottes ist. Gib die Hoffnung nicht auf. Auch wenn du durch Tiefen gehst. Wenn manchmal du nichts fühlst, und genau das ist auch eine Zeit, was wir als Christen manchmal durchmachen müssen, als nicht nur Christen, sondern alle Menschen. Das, was ich von Christen rede, das betrifft alle Menschen, ob sie Christen sind oder nicht. Alle Menschen müssen die gleichen Prozesse und Prozeduren durchmachen, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nur nebenbei. So, alle müssen das erleben, Christen wie Nicht-Christen. Aber die Christen können das anders verkraften, anders verarbeiten. Die sagen, ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Die wahre göttliche Hoffnung überwindet jede Hoffnungslosigkeit. Wenn du sagst, Gott hat eine gute Pläne mit mir, das sind Wege Gottes, ich verstehe sie nicht, aber denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und es wird auch. Und ich möchte nichts in meinem Leben missen. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt. Also ich könnte auch sagen, wie Abraham und Isaac und so weiter, ich bin lebenssatt, nicht lebensmüde, lebenssatt. Ich habe alles durchgemacht, ich habe alles gehabt, was man überhaupt machen konnte, was man haben konnte, ich habe das alles durchlebt und so weiter. Und ich bin Gott dankbar für die Tiefe, nicht nur für die Höhen, nicht nur für die Segnung, ich bin Gott so dankbar für die Tiefen, denn die haben mich stark gemacht. Diese Tiefen haben mich ins Gebet gebracht, diese Tiefen haben mir ja nie an den lieben Gott gebracht, dass ich gesagt habe, ich vertraue Gott. Ich konnte den Menschen nicht vertrauen. Und ich bin eigentlich, bitte seid nicht schockiert von mir, wenn ich hier vorne stehe und euch das sage, ich bin von Menschen enttäuscht. Und zwar sehr enttäuscht. Und weißt du, ich muss genau das Gleiche sagen, was Jesus einmal gesagt hat. Alle Menschen sind Lügner. Die versprechen dir und so weiter. Die können dir nichts geben und nichts nehmen. Und das ist, was ich hier heute Abend auch sagen möchte. Setz dein Vertrauen nicht auf Menschen. Auf deinen Vorgesetzten, auf deinen Partner oder Partnerin, die werden eines Tages von dir gehen und winken Ade, goodbye. Und sie werden dich verlassen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und die Kinder fliegen aus dem Haus und dann bist du allein, verstehst du? Und was nützt es, wenn du Enkel hast und Urenkel hast? Du bist doch allein. Du musst deinen Weg doch allein meistern. Du musst doch allein deine Kämpfe durchkämpfen. Und den letzten Weg musst du letztendlich auch ganz allein gehen. Also deshalb setz dein Vertrauen auf Gott. Wirf deine Hoffnung nicht weg. Gott ist meine Hilfe, Gott ist mein Schutz, Gott ist mein Schirm. Und deshalb, als ich das gelernt habe, Gott zu vertrauen, dann kann ich auch die anderen Menschen verstehen, kann die Menschen so nehmen, wie sie kommen, wie das passiert und was das ergibt. Das ist gar kein Problem. Die göttliche Hoffnung nimmt mir jede Hoffnungslosigkeit, jede Verzweiflung. Und das hilft mir, in jedem Menschen dann das Gute zu sehen. Es gibt in jedem Menschen was Gutes. Und wir haben diese Tage noch vorhin, oder gerade vorhin, vor dem Gottesdienst noch uns erhalten. Selbst in den schlimmsten Menschen ist noch ein guter Kern dabei. in den schlimmsten Menschen. Verstehst du? Wenn ich so, als ich anfing hier in Berlin zu evangelisieren und zu missionieren vor 30 Jahren auf dem Breitscheidplatz mit diesen ganzen Leuten von der Straße, da habe ich so viele nette Gespräche und so viele edle Menschen gefunden auf der Straße. So viele edle Menschen, die haben Enttäuschung erlebt. Da war einer, der sagte, ich bin aus der Bahn geworfen, meine Ehe ist kaputt gegangen, ich musste einfach alles aufgeben und jetzt habe ich gar nichts, jetzt stehe ich da und jetzt bin ich einfach nur noch hier auf der Straße und sogar obdachlos. Aber was der Mann hatte, der hatte so etwas, was viele Menschen sogar, die noch Dach haben über dem Kopf, hat der gehabt. Er war so glücklich, er war zufrieden und sagt, mir reicht das, ich brauche nicht mehr, nur nebenbei. Wer Jesus hat, wer Jesus vertraut, wo auch immer, der weiß, das Beste wartet noch auf mich. Denn die Gläubigen warten auf die besten Dinge noch. Das Schönste kommt noch, nicht erst das Schlechteste, wenn ich muss alles da lassen. Weißt du, das Wichtigste im Leben ist loslassen, 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 loslassen und loslassen. Du musst alles loslassen. Was du denkst, ja, also ich kann ohne dem nicht leben. Du glaubst gar nicht, mit was du alles leben kannst. Du glaubst gar nicht. So, gib die Hoffnung auf deine Rettung nicht auf. Gott hat dich gerettet für einen ganz bestimmten Zweck, dich erwählt und so weiter. Gott will dich auch wiederherstellen und Gott stellt dich wieder her. Gib diese Hoffnung für deine Wiederherstellung nicht auf. Diese Wiederherstellung ist, dass du wieder das wirst, was Gott von dir wollte. Du sollst Priester, König und Prophet sein. Du sollst wieder dein Leben gestalten können. Du sollst dich entfalten aus dieser Eichel, von der ich vorhin gesprochen habe. Aus dieser Eichel sollte ein ganzes Baum werden, eine Eiche werden, dass man ein Haus draus bauen kann und vieles andere mehr. Und nicht nur das. Als wir mal in Korsika waren und in Korsika haben wir etwas erlebt. In Korsika gibt es die Esskastanien. Und das Schöne dabei ist, wie interessant ist die Geschichte, wie das alles so dort anfing. Da war ein Hirte, der hat Langeweile gehabt und immer wieder, wenn er dort geweidet hat, hat er immer wieder eine Kastanie in die Erde gesteckt und sich dabei nichts gedacht. Aber plötzlich ist ein ganzer Kastanienwald entstanden. Und das ist Nationalgericht der Korsika-Leute geworden. Esskastanien, das siehst du, plötzlich der ganze Wald. Und so fängt es an. Einfach steck eine Kastanie in die Erde, nächsten Tag wieder noch eine und jeden Tag mal eine Kastanie. Du musst nicht viel tun, die ganze Welt revolutionieren. Nein, fang in kleinen Dingen an, einfach Kastanie für Kastanie in die Erde zu stecken. Und eines Tages ist ein ganzer Wald da. Dann fragst du dich, wo kommt das alles her? Und es kommt durch gar nichts her. Durch die Kraft Gottes, durch die Kraft der Natur. Einfach Gott arbeitet, die Natur arbeitet. Wenn du dein Teil tust, den Samen in die Erde steckst, dann arbeiten die Naturkräfte, die Geisteskräfte, die Gotteskräfte oder die universellen Kräfte oder welche Kräfte auch immer. Ist vollkommen egal. Gott arbeitet. Gib dir Hoffnung nicht auf deine Heilung. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung, was da alles gehört, was du kannst, was möglich ist und was nicht möglich ist, das überlasse es ihm. Und das ist meine Philosophie. Ich überlasse das, was ich nicht kann, das überlasse ich Gott. Mach du das, lieber Gott. Das ist dein Geschäft. Und das, der liebe Gott in mir. Denn im Himmel weiß ich nicht, wo ist Gott, verstehst du? Wo ist Gott? Die meisten Leute, die denken, Gott ist in der Kirche. Nein, Gott ist in uns. Und Geschwister, das ist das Wichtigste. Dieser Gott in mir, dieser Heilige Geist in mir und mein Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Denk drüber nach. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Wenn du das einmal kapiert hast, dann ist dir der Groschen gefallen. Halleluja. Preis dem Herrn. Dann kannst du das weitermachen. Und so ist auch mein Leben Stück für Stück hat sich entwickelt. Mir ist immer wieder mal ein Groschen gefallen. Ja, so ist es. Ach, aha, jetzt weiß ich's. Das habe ich am Anfang gar nicht gewusst. Und deshalb ist Wiederherstellung, Bekehrung, dass uns Tag für Tag wieder ein Groschen fällt. Und deshalb auch die ganzen Predigten, die ich halte, es sind alles Groschenpredigten. Verstehst du? Mir ist so ein Groschen gefallen. Wieder mal was entdeckt, wieder was gesehen. Und wenn ich die Bibel lese, fällt mir immer wieder ein Groschen. So, rechne mit dem Eingreifen Gottes, gib dich nicht auf. Diese Wiederherstellung kommt Stück für Stück in deinem Leben. Wenn du dran arbeitest, wirst du merken, ja, Gott gibt mich nicht auf. In letzter Minute, und das ist, was ich dir sagen will, Gott greift immer in letzter und allerletzter Minute. Ich habe in Stuttgart, eine große Teestube, gab drei Etagen, da in der Vogelsangstraße in Stuttgart-West. Und die hat natürlich 1800 D-Mark Miete gekostet. Damals ist so vor 50 Jahren viel Geld gewesen. Viel Geld, 1800 D-Mark. Und ich habe mir ein Gelübde gemacht. Ich mache immer in meinem Leben Gelübde. Ich verspreche mir selber etwas. Und habe gesagt, ich möchte mir keine Schulden machen. Die Christen sollten sich keine Schulden machen. Wenn es nicht geht, verstehst du, ist okay. Aber wir sollten uns grundsätzlich keine Schulden machen. Und wenn wir die Miete nicht mehr bezahlen können und Schulden machen müssen, dann höre ich damit auf. Und immer wieder habe ich immer in dieser Minute aufgehört, wo ich merkte, ich kann es nicht mehr bezahlen. Das ist so teuer, das geht mir über meine Finanzen weg. Und so. Aber hier in dieser Situation, mein Sekretär, wir haben dann eine Schlüsselerfahrung gehabt. Der ruft mir abends um 10 Uhr an, Bruder Matudis, wir müssen kündigen. Wir haben nur 1000 D-Mark in der Kasse. Wir können die Miete nicht bezahlen, 1800 D-Mark damals. Wir können es nicht bezahlen. Habe ich gesagt, Erich, gib dich nicht auf. Wenn Gott uns die Sache gegeben hat, wenn Gott uns die Sache anvertraut hat, wenn Gott uns die Aufgabe gegeben hat, dann wird er uns auch die Finanzen geben. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann hört auch das Wasser auf zu laufen, wie beim Elia. Da kommen keine Raben mehr und der Bach versickert, dann auch die Finanzen versickern dann. Ich sage, Erich, ich glaube nicht, wir sind noch nicht fertig mit der Teestube, mit der Jesus People Arbeit damals in der Zeit. Im Gegenteil, wir wussten, der Durchbruch wird kommen. Und der Teufel wollte uns in letzter Minute kaputt machen. 10 Uhr, um 11 Uhr ruft er an, Bruder Matudis, ich schreibe die Kündigung jetzt. Wir können die Miete nicht bezahlen für den nächsten Monat. Er sagt, Erich, gib dich nicht auf. Und dann noch einmal, kurz vor 12 ruft er an, und jetzt, Johannes, jetzt ist die Zeit da, ich schreibe die Kündigung. Und er telefoniert mit mir, und während er mit mir telefoniert, klingelt es bei dem an der Tür. Stell dir mal vor, was passiert ist. Da kommt ein Mann aus dem Morgenmantel mit Pyjama und klingelt bei ihm Sturm, und er will mit ihm sprechen, und er fuhr 30 Kilometer weit, er wohnte 30 Kilometer weiter, dieser Mann. Und er sagt, er kann nicht schlafen, er muss uns die 800 D-Mark bringen. Die Finanzen, die noch fehlen, um die Miete zu bezahlen. Und du siehst, aber Gott testet uns. Deshalb gib die Hoffnung nicht auf, wenn du getestet wirst. Und seitdem wusste ich. Und dann, als das so war, als wir diesen Test bestanden haben, da kam der Durchbruch, die Jesus People aus Los Angeles und so weiter, wo die alles kam, diese ganze Hippie-Bewegung. Wir waren dort führend in Stuttgart, in Süddeutschland, in dieser ganzen Region als Jesus People. Wir haben hunderte von Menschen zu Jesus führen dürfen. Allein in einem halben Jahr sind 80 Drogensüchtige frei vom Rauschgift geworden in der Zeit. Aber zuerst wurde unser Glaube geschüttelt und erschüttert. Und der Teufel wollte, dass wir den Laden zumachen. Aber gerade dieser Laden wurde zum großen Segen. Dass die Reporter kamen, die haben Aufnahmen gemacht, welche Etage auch immer, erste, zweite oder dritte Etage, die haben Gott erlebt, sogar ein Journalist, ich werde es nie vergessen, da ist ein Journalist von der Stuttgarter Zeitung, natürlich, ich bin kein Freund von denen, aber trotzdem, von den Journalisten, dann sitzt der Journalist drin, und ich schlage dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später die Zeitung auf, was alles in der Jesus Bibel, in Jesus Center, so hieß unsere Teestube, was auch dort alles los ist. Dann sagte, da saß ein Mann aus Afghanistan, ein Drogensüchtiger, der war in Afghanistan und so weiter, der hat Jesus erlebt und hat sein Zeugnis diesem Mann gegeben, diesem Journalisten, Horst hieß er, so hat er beschrieben, diesen Bericht habe ich irgendwo noch zu Hause in meinem Archiv, hat er den Bericht gegeben und er wollte schon gehen und dann hat er meine Hand festgehalten und dann sagte er zu dem Journalisten, Opa, darf ich für dich noch beten? Und hat seine Hand festgehalten, hat noch mit ihm gebeten, dann bin ich nochmal zurückgegangen, du, mir sind Tränen gelaufen, schreibt der Journalist in der Stuttgarter Zeitung, mir sind Tränen gelaufen, so eine Liebe von diesem Langhaarigen, das schrieb er auch noch dazu, verstehst du, denn die Leute, die zu uns kamen, die waren langhaarig und langbärtig und mit Sandalen oder wie auch immer, verstehst du, nicht so wie das Establishment. Aber sie haben Jesus lieb gehabt, der hat ihn umarmt und gesagt, Opa, darf ich für dich noch beten? Und ich bin geblieben und ich habe so viele herrliche Stunden dort erlebt und wir haben wirklich herrliche Stunden mit Gott erlebt. Aber wir wurden getestet auf Haut und Nieren. Getestet. Und wir werden getestet. Also gib die Hoffnung nicht auf. Gott hat seinen Kindern Verheißungen gegeben und auch sie konkret erfüllt. Aber wir müssen da durch. durch dieses Tal der Versuchung, der Anfechtung. Gott gab Abraham eine Verheißung, dass seine Kinder in der 10. Generation wieder zurückkommen nach Kanaan. 400 Jahre später kamen sie durch Moses und Josua ins gelobte Land. Aber zuerst einmal Finsternis und Dunkel, nichts da. Wo ist der ganze Segen, lieber Gott, was du mir verheißen hast? Vielleicht brauchst du heute keinen Segen. Aber deine Kinder, deine Enkelkinder oder deine Verwandten, deine Freunde, wer auch immer, deine ganze Sippe. Gott will dich nicht verlassen. Er steht zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen. Und was er zusagt, das ist genau zuverlässig und gewiss. Gott kann nicht lügen. Das ist das Einzige, was Gott nicht kann. In aller Liebe. Gott kann nicht lügen. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann musst du nicht lang warten. Es wird Licht werden. Auch wenn es Millionen von Jahren vergehen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder Augenblicke vergangen sind. Es werde Licht und es ward. Und die Erde bringe hervor. Und die Erde brachte hervor. Nacheinander, was passierte? So, es hört nicht mehr auf. Wenn Gott was spricht, dann passiert es permanent. Gott schafft aus der Ewigkeit die Zeit. Da gab es doch gar keine Sonne und kein Mond und keine Sterne, was den Tag regeln. Es werde Licht ohne Sonne. Gott braucht diese natürlichen Dinge gar nicht, um das Übernatürliche uns zu vermitteln. Das Beste ist für uns schon unterwegs. Weißt du, aber es ist noch nicht angekommen. Ich habe auch so oft so Dinge bestellt, wenn du per Internet was bestellst, weißt, da denkst, da schreiben sie doch, wir haben schon beauftragt, wir haben schon ausgeliefert und so weiter. Da warte ich und warte ich und warte ich. Vor Weihnachten habe ich eure Weihnachtsgeschenke, wollte ich euch geben. Da habe ich am 12. Dezember bestellt und bis Weihnachten ist nicht gekommen. Es ist erst nach Weihnachten gekommen. Es ist ausgeliefert. Die haben sich entschuldigt, was weiß ich, was ich da hier gekauft habe. Ist nicht angekommen. Aber es ist dann nach Weihnachten angekommen. Weißt du, die Zeit bestimmt Gott für unser Leben. Wann? In deiner Jugend, in deinem Alter oder nach deinem Leben, wann das auch immer passiert, Gott bestimmt es. Und der Teufel versucht, deine Gebete zu verhindern. Und das ist das Schlimme, wo ich hier sagen möchte, der Teufel versucht permanent, deine Gebete zu verhindern. Du hast einen Traum, du hast Gott alles befohlen, du hast Gott alles hingelegt, du hast gesagt, lieber Herr, du hast ja gesagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Wo ist das alles? Wo ist das alles? Da ist kein Mann da, da ist keine Frau da, da sind keine Kinder da, da ist kein Geld da, da ist kein Haus da, da ist keine Arbeit da, nix. Da stehe ich blank. So was hatte Daniel erlebt in der Bibel. Und dann kommt, der Daniel hat gebetet und hat gewusst, Gott hat mein Gebet erhört, als ich gebetet habe. Und wo ist das? Und dann kommt der Engel, Gabriel angerast. Oh, der Fürst von Persien und Medien hat mich aufgehalten. Ich habe gekämpft und so weiter. Und dann kam Michael mir zur Hilfe. Nach 21 Tagen kam die Antwort. 21 Tage, 3 Wochen. Und Geschwister, so passiert es im Leben. Du betest und nach 21 Tagen, nach 21 Jahren kommt die Antwort. Passiert. Guck mal, Josef hat einen Traum gehabt. Du wirst König sein in Ägypten. Und was ist passiert? Es ging bergab. Ins Gefängnis, als Sklave verkauft und vergessen und dergleichen. Und dann, was passiert halt dann? Nach 21 Jahren hat der Pharao einen Traum. Und kein Mensch kann diesen Traum deuten, außer Josef, weil er ein Profi war, weil er sein Geschäft verstanden hat und weil er sich bewährt hat, im Gefängnis sogar Träume zu deuten. Der hat es nicht aufgegeben und gesagt, naja, dieses Geschäft lohnt sich nicht, das bringt mir sowieso nichts ein. Und wir geben so oft unsere Geschäfte auf, wo wir denken, das ist unser Beruf, das ist unsere Berufung. Und Josef hat weitergemacht. Und eines Tages stehen die Leute und er ist der gefragte Mann in Ägypten. 7 fetten Jahre und 7 Magenjahre. Ich kenne ja diese Geschichte. Und dann kommen sogar seine Brüder, genau exakt so, wie er geträumt hat, kommen seine Brüder, verbeugen sich und kaufen Korn ein und er ist vorausgeschickt worden, damit er seine Familie, damit er Israel und Volk Gottes rette in dieser ganzen Katastrophen der damaligen Zeit. Und da muss irgendwas ganz Furchtbares passiert gewesen, dass so eine Dürre weltweite Katastrophe war und Josef hat da alles vorgesorgt. Und deshalb schau diese Geschichten an, 20 Jahre, 3 Wochen, 20 Tage, 21 Tage, gib dich nicht auf, verliere nicht die Hoffnung, warten, und Geduld, das ist angesagt. Auch bei uns Christen, du weißt, was du willst. Und das ist Gott gesagt, du hast Gott vertraut und du hast diese Gewissheit, diesen inneren Frieden in deiner Seele. Das wird werden. Und wenn ich Gott bitte, und da heißt es, bittet und es wird euch gegeben werden, und wenn es Gottes Wille ist, werdet ihr auch kriegen. Und du weißt, das ist Gottes Wille. Das ist nichts Verkehrtes und Sündhaftes oder Unlogisches und Unmögliches. Ich habe nur das Vernünftige gebeten. Und dann, was ist passiert? Nichts gekommen. Und du wirst getestet. Glaubst du weiter? Und wenn dein Leben zu Jesus Christus gehört, wirst du nicht aufgeben. Denn der Herr Jesus hat auch nie was aufgegeben. Wahre, gläubige Menschen geben nicht auf. Wie heißt es einmal in der Bibel? Wir sind nicht von denen, die da weichen, die da resignieren, die frustriert wieder sich zurückziehen. Ach, das lohnt sich sowieso alles nicht. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Und deshalb, wenn der Teufel etwas sagt, bitte pass mir gut auf, der hat keine Energie, keine Kraft. Seine Versprechen sind alles nur Lügen und nur Bluff. Wenn er was sagt, ist nur groß, stark und mächtig und ach, und dann fällt es alles in sich zusammen. Nach 20 Tagen hat er keine Zeit mehr, keine Kraft mehr, keine Energie mehr. Deshalb halte durch. Halte durch. Das ist meine Botschaft hier heute Abend. Gib dich nicht auf. Heute spreche ich über die Kraft der Hoffnung. Weißt du, einmal kamen drei Schüler zu einem Meister und sagten, Meister, was ist es, was muss ich tun, wenn alles hoffnungslos ist? Wie kann ich hoffen, wenn alles hoffnungslos ist? Und der Meister gab ihnen drei Samenkörner, in jedem einen Samenkorn, vielleicht eine Eichel, was weiß ich, was er denen gab. Auf jeden Fall ein Samenkorn, das ist eine Legende, meine Kreation, meine Erfindung, ein bisschen aus dem Griechischen heraus, so aus den ganzen Sagen und Legenden. Und der Meister antwortet und sagt, haltet einfach immer wieder, das Wichtigste ist, Einsamkeit. In der Einsamkeit lernt ihr, dass dieser Same funktioniert. In der Einsamkeit. In der Stille. In der Einsamkeit, in der Hoffnungslosigkeit. Wartet. Habt keine Angst vor der Einsamkeit. Die Einsamkeit ist es, was euch belohnt. Seid geduldig. Und hat diesen drei jeden einen Samenkorn in der Hand gegeben, vielleicht eine Kastanie oder eine Eichel. Ich lasse es dahingestellt. Ist deine Fantasie jetzt gefragt. Und so, und sie sind losgegangen. Es war schon spät, als sie dann von dem Meister gingen. War es dunkel. Die haben sich verirrt. Und sie verlaufen sich da irgendwo. Und so weiter. Aber jeder hält da ganz fest an seinem Samenkorn in der Hand. Und dann gehen sie weiter. Und die Bibel sagt, das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und dann bringt es Frucht. Und da sind sie in einer unwegsamen Gegend. Fallen sie in ein Loch rein, so ein tiefes Loch. Und jetzt versuchen sie da rauszukommen. Aber es ist dunkel. Keiner weiß genau, wie man das macht. Und weit ab vom Haus des Meisters, vom Weg abgekommen, verirrt, liegen sie jetzt in der Höhle. Und der Erste sagt, hier ist hoffnungslos. Wir kommen hier nie aus eigener Kraft raus. Das ist der Erste, das ist der Schlauste natürlich wahrscheinlich. Und so weiter. Und hier wird uns niemand finden. Nummer eins. Und so weiter. Und keiner wird unsere Schreie hören. Hier in der Einsamkeit verhallt alles. Aber der hat gesagt, Einsamkeit ist der Schlüssel. Das hat der Meister ihnen noch gesagt, mit auf den Weg gegeben. Und hier werden wir sterben, sind völlig allein und wir bleiben einsam zurück. Soll ich darauf warten? Und so weiter. Was soll ich jetzt hier, soll ich meinen Samenkorn jetzt in die Erde pflanzen? Und er versucht sich rauszubuddeln. Und ja, da kommt nicht raus, rutscht immer wieder runter und irgendwann gibt er auf und stirbt. Nummer eins. So, dann ist der andere an der Reihe. Und er sagt, untätig hier auf den Tod zu warten, ist auch nicht das Richtige. Ich versuche, was ich kann. Und er buddelt auch sich raus und kommt nicht weit an den Wänden der Höhle empor. Je mehr er buddelt, desto tiefer sinkt er und so weiter. Und auf halber Höhe rutscht er wieder runter in der Tiefe und wird wieder nichts. Und der Dritte hat gesagt, guck mal, der Meister hat uns noch Samenkorn gegeben. Hier ist ein bisschen Licht, hier ist ein bisschen Grün, hier ist ein Wasserchen, hier tropft immer wieder ein Wasser. Hier stecke ich mein Samenkorn in die Erde. Und das vergingen Jahre, viele Jahre. Und da wuchs eine Pflanze und die wuchs so schnell zum Licht empor, aus der Höhle heraus und so weiter. Und er hat diese Samen reingepflanzt und plötzlich wächst die Pflanze bis aus der Höhle raus und dann steigt er raus und kommt aus der Höhle und rennt zu dem Meister und sagt, Meister, das sind viele Jahre inzwischen vergangen, Meister, dein Wort hat sich erfüllt in der Einsamkeit. Einfach zu pflanzen, einfach zu warten und so weiter. Und so viele Christen geben sich zu früh auf. Martin Luther wurde einmal gefragt, was würde er machen, wenn Jesus wiederkommt oder heute noch wiederkommt? Dann sagte er, ich würde einen Apfelbaum pflanzen. Das hat Luther gesagt. Und so, dieser Mann hat ihn gepflanzt. Und er dankte dieser Mann dort in der Höhle, der da rauskam, er dankte, er sagte, das hat mein Leben gerettet. Es gibt Hoffnung, auch wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Einfach ein Samenkorn in die Erde zu legen. Und du hast gewusst, sagt der Gerettete, du hast gewusst, dass es so ist. Der Meister sagt, nee, ich habe nicht gewusst. Ich habe gesagt, wohl, aber gewusst habe ich es nicht, sagt der Meister, der Lehrer. Und jetzt endlich weiß ich, dass es funktioniert, auch wenn es so aussieht, als wenn es nichts funktioniert. Jetzt, nachdem ich sehe, dass du rausgekommen bist aus der Höhle oder aus der Grube. Und so ist auch mit dem Heiland. Wir haben einen lebendigen Heiland. Und der Heiland will sehen, dass es funktioniert. Und du und ich, wir sind da, um dem Teufel zu beweisen, es funktioniert. Teufel, da muss man nicht irgendetwas Außergewöhnliches machen. Der Mensch, der mir vertraut, der mir auf Gott hofft und Gott dient und so weiter, der kommt raus auf irgendeine Art und Weise. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Die Wahrheit steht fest in Diesseits und im Jenseits. Und niemand kann das Gegenteil beweisen, es sei denn, du erlebst es praktisch in deinem Alltag. Wie oft habe ich schon Leute Zeugnis geben gehört, wie die gesagt haben, ich habe gebetet, wenn es einen Gott noch gibt, soll er mir helfen. Und die haben gebetet und Gott hat eingegriffen. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der war im Stalingrad und er sagt einfach, als er dann gebetet hat und er war in diesen ganzen Kanonen, Donner und Hagel und hat gebetet, lieber Gott, wenn du mich aus dieser Hölle rausholst, ich werde dir dienen, ich werde dein Kind werden und ich werde dir nachfolgen. Er war aus einem frommen Haus und dieser Bruder, der dann in meiner Gemeinde war in Stuttgart, der wurde verletzt und so weiter. Und dann wurde er bei diesem ganzen Bombenhagel wurde dann in ein Lazarett rausgebracht aus Stalingrad. Natürlich sah er furchtbar aus, verletzt, verstehst du? So sind manchmal Gottes Wege. Er wurde verletzt, wurde gepflegt, die anderen sind alle umgekommen. Aber er durch seine Verletzung wurde gerettet. Du siehst also, Gottes Wege sind total anders. Gott schickt nicht einen Engel. Nein, du wirst verletzt und verwundet und man bringt dich raus aus dieser ganzen Bombenhagel und du bist gerettet. Und so viele Menschen haben Gottes Gnade erlebt, anders als sie dachten. Darum predige ich mit Überzeugung, weil ich Gott kenne und weil ich Gott erlebt habe. Gott versteht man manchmal nicht. Warum? Und oft geben wir die Hoffnung auf, also jetzt haben sie mich verletzt, jetzt haben sie mich angeschossen. Ich habe, so wie der Thomas, die Wunden Jesu berühren dürfen. Einfach, ich habe die Gnade Gottes erlebt und ich weiß, es funktioniert. Es funktioniert, wenn wir Jesus im Glauben berühren. Wir werden heil im selben Augenblick. Herr, durch deine Wunden sind wir gerettet. Du bist verletzt worden, ich werde verletzt. Und durch diese Verletzungen, durch dein Serum, durch dieses Medikament aus deinen Wunden, werde ich gesund. Verliere nicht deine Hoffnung, gib dich nicht auf. Gott sagt uns, dass er uns niemals verlassen wird. Wenn Gott sich einmal mit dir verbunden hat, sich mit dir verlobt hat, sich mit dir verheiratet hat, weißt du, das ist ein Bund. Wir Menschen, wir kündigen den Bund Gottes so oft. Wir sagen, na ja, und morgen sind wir nicht mehr da. Aber der liebe Gott steht zu seinem Wort. Er steht zu seinem Wort und er sagt, ich werde dich nicht fallen lassen. Und weißt du, für mich ist das Große, Gott ist treu. Bevor wir geheiratet haben, meine Frau wollte mich, oder meine Freundin damals, meine Verlobte, nein, die war noch nicht einmal verlobt, ich wollte wissen, heirate sie mich, und habe gesagt, was ich werden möchte, ich möchte Pastor werden, ich möchte, habe so wahnsinnige Vorstellungen gehabt, mit Wohnwagen durch die Lande zu fahren und zu evangelisieren in Deutschland und in Europa. Das war meine Fantasie und mein Ideal. Natürlich habe ich evangelisiert. Manchen Jahren bis zu 17 Wochen im Jahr war ich unterwegs mit meinem Caravan und mit meinem Wohnwagen. Aber da habe ich sie gefragt, so, wirst du mich heiraten? Du weißt ja, was dann ist. Ja, die meisten sagen ja, aber meine Freundin war sehr kritisch und sagt, fragt mich, kannst du auch eine Familie ernähren? Oh, Kann ich als Prediger, so Wanderprediger, kann ich eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, weißt du, ich vertraue Gott. Ich glaube, dass Gott das kann. Ich habe das erlebt, dass Gott ein wahrhaftiger Gott ist. Aber das muss jeder Einzelne für sich. Und vergingen vielleicht 14 Tage. Dann kommt sie und sagt, wir können heiraten. Ich habe gesagt, Heide, und was ist passiert? Wie kommst du da drauf? Ich habe in der Bibel gelesen, der Heilige Geist oder der lebendige Gott hat zu mir gesprochen. Ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Wir haben nicht immer Kuchen gehabt, aber wir haben noch nie nach Brot gebettelt. Gott hat uns wirklich wunderbar versorgt. Immer wieder, bis heute. Über 50 Jahre hat er uns treu versorgt. Also wir haben keinen Mangel gehabt, bis zu diesem Augenblick. Gott ist treu. Ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Aber du musst selber wissen, dass es so ist. Wenn du das nicht weißt, kannst du alles vergessen. Dann bist du nicht sicher. Es kann doch passieren, dass ich doch nach Brot betteln werde. Verliere nie deine Hoffnung. Gott ist in uns, Gott ist mit uns und nicht nur über uns, sondern in uns. Er wird mich versorgen. Gib deine Hoffnung nicht auf. Auch wenn es manchmal kritische Momente sind. Der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. Auch wenn du dich selbst aufgibst. Auch wenn du zum Beispiel versagst. Auch wenn du schwach wirst. Wir haben ein gutes Wort. Jesaja Kapitel 43, Vers 3. Und da heißt es, wenn du durch das Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Flüsse und die Ströme, die Fluten werden dich nicht überwältigen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du weder verbrennen noch versenkt werden. Nicht einmal den Geruch des Feuers wird man an dir riechen. Weißt du, Glaubensproben sind da. Fluten sind da. Prüfungen sind da. Herausforderungen sind da. Krisen sind da. Aber das macht dich nur stärker. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Wir können durch das alles, ja, was das Leben einen aufbietet, getrost hindurchgehen. Gott ist da. Wenn du dich nicht aufgibst. Bruder und Schwester, so wichtig. Du hast den Schlüssel in der Hand. Du hast das Ruder. Du kannst dich hier festhalten am Masten oder was auch immer ist. Aber wenn du dich fallen lässt, vorbei, aus. Und dann ist aus und vorbei. Dann kannst du einen Sarg bestellen, einen Bestatter bestellen, ein Testament machen, was auch immer ist. Weißt du, wenn wir uns aufgeben, dann wirst du verbrennen, dann wirst du ersaufen, dann wirst du gefressen. Die warten nur, der Teufel wartet nur auf dich. Die drei hebräischen Jünglinge, die haben gewusst, ich will vertrauen Gott. Gott ist unser Herr, unser König, er hat alles in seiner Kontrolle. Und dann sagt der Nebukadnezar, fällt nieder und betet mein Bild da an, diesen Marduk. Und die sagen, nee, wir sind aus anderem Holz geschnitzt. Wir werden dieses Bild nicht anbeten. Und wenn ihr das nicht tut, sagt er, dann kommt in den Ofen, wird er verbrannt. Und der Ofen wurde sogar 7-mal heißer gemacht. Schlimmer als es war. Aber sie haben es nicht aufgegeben. Sie sind stehen geblieben. Wenn du deinen Gott kennst, kannst du stehen bleiben. Kühn und mutig und so weiter. Und die sind in den Ofen gegangen, singend. Weißt du, eigentlich, Hilfe, nein, die haben Halleluja gesungen. Und sie sind mit Lob und Dank in den Feuerofen gestiegen. Da musste man nicht nochmal reinschieben. Die sind selber freiwillig reingesprungen. So kann ich mir vorstellen, wenn du Gott vertraust, hast du keinen Bammel vor diesen ganzen Dingen, was um dich herum passiert. Und die haben im Ofen Gott weitergepriesen, wie bisher. Weißt du, wir müssen lernen, Gott zu dienen. Mit Schuhen und ohne Schuh, mit Klamotten und ohne Klamotten, mit Geld und ohne Geld. Und dann geht die Sache weiter. Viele Leute sagen, ja, ich diene Gott, wenn Gott mich versorgt. Nein, du musst Gott anfangen zu dienen, wenn Gott dich nicht versorgt. Zuerst einmal müssen wir die Gottesferne erleben und durchleben. Und wenn du die Gottesferne durchlebt hast, wirst du doch die Nähe Gottes erfahren. Aber die meisten Leute laufen weg, sagen, Gott ist so weit, ich bete schon den ganzen Tag, 7 Stunden und da ist noch nichts passiert. Meine Hoffnung basiert auf Jesus Christus, auf die Heilige Schrift, auf das Wort Gottes. Jesus lebt auf diesen lebendigen Christus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich halte mich an den Auferstandenen. Und die Zeugen damals, was sie erzählt haben, Jesus lebt wirklich. Du musst selbst aus erster Hand wissen, Gott ist lebendig. Nicht nur Marie hat es gesagt. Oh, der Pastor Matutis hat es gesagt. Nein, du musst aus erster Hand wissen. Dann kannst du die Krisen meistern und bestehen. Ohne diese eigene Erfahrung aus erster Hand. Vergiss es. Da wird der Teufel so lange auf dich eindringen und reden, die Musik, wie bei diesen drei Jünglingen, die Musik wird noch süßer, noch schlimmer, noch grausiger, wie auch immer. Du musst aus erster Hand wissen, mein Gott lebt, und weil mein Gott lebt, werde ich auch leben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dann sagst du, egal, kannst mir alles wegnehmen, lieber Teufel, kannst auch alles verbrennen und kannst mir alles kaputt machen. Ich werde meinem Erlöser, meinem Gott nicht absagen. Ich stehe hier. Und diese aus erster Hand, mein Herr lebt, mein König lebt, mein Jesus sitzt auf dem Thron. Ich sehe Jesus, den Lebendigen. Und wenn du den einmal gesehen hast, dass der auf dem Thron ist, dann können die mit Steine schmeißen. Ich wohne hier in Kreuzberg und da muss ich manchmal an so manchen Demonstranten vorbeigehen mit meiner, wenn ich zum Gottesdienst wollte, zur Friedrichstraße damals. Und dann schmeißen sie und so weiter. Und da sagt die Polizei, da können sie nicht durch. Ich habe gesagt, aber ich will in meine Versammlung, in der Friedrichstraße, dort wo ich meine Gemeinde hatte, da will ich hin. Und da fliegen, sagt er, da können sie sich nicht hin. Und da gehe ich durch und dann fange ich so einen Stein. Und weißt du, was das war? Schaumgummi. Und dann drücke ich, weißt du, und dann der Teufel schmeißt, es sieht so aus, als wenn man Steine schmeißen würde. Und so sind diese Ganoven, die tun großes Theater, machen einen großen Spuk und große Aufregung. Und die Polizei sagt, da können sie nicht durch. Die schmeißen mit Schaumstoff. Halleluja. Das habe ich erlebt. Und dann bin ich in meine Versammlung gegangen. War wieder eine Glaubenserfahrung, was ich da machte. Und so geht es. So. Wenn das eine stimmt, dass Jesus auferstanden ist und Jesus lebt und er ist in mir und ich dieses Zeugnis habe des Heiligen Geistes, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, das ist es, diese Hoffnung. Diese Hoffnung soll es nicht aufgeben. Die Hoffnung auf Herrlichkeit, das Beste kommt doch, Leute. Macht euch bereit. So, wir müssen uns nicht fürchten. Da heißt es hier, weißt du, Petrus schreibt im zweiten Brief, im ersten Kapitel, Vers 16, 16 ist immer, Gott kämpft. Egal. Johannes 3, Vers 16, Gott sandte seinen Sohn. Immer wenn 16 ist, Gott kämpft, Gott siegt. Die Zahl 16 ist so eine symbolische Zahl in der Bibel, in der Heiligen Schrift, vom Heiligen Geist inspiriert. Gott kämpft. 16. Immer wenn du was liest, egal wo, kannst Zacharia 16 aufschlagen, Hesekiel 16 aufschlagen, Matthäus 16 aufschlagen, ist immer Kampf. Gott kämpft, Gott streitet. Hier, und 2. Petrus 1, Vers 16, ich bin nicht irgendwelchen klugen, ausgedachten Geschichten gefolgt, sondern ich bin selbst Augenzeuge seiner Macht und Größe geworden. Also, Petrus bezeugt die Größe und die Macht des lebendigen Gottes. Was ich erlebt habe, das habe ich erlebt, das kann mir niemand nehmen. Und wenn du mal Gott, den lebendigen Vater, erlebt hast, Gott sorgt für seine Kinder. Gott hat bis hier mich durchgebracht. Auch wenn meine Familie vielleicht eine arme Familie war und vielleicht nichts gehabt haben, aber Gott hat es durchgebracht, dass ich hier bin. Dass ich lebe. Weißt du? Und manchmal denkst du, ich bin von allen Geistern verlassen, aber es ist egal. Gott hat dich bis hierher gebracht. Er war treu und wahrhaftig. Er stand zu dir. Du kennst deinen Gott. Und wenn nicht, du solltest heute kennenlernen. Wir haben einen guten Vater. Und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott weiß, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Gott weiß, dass du was zum Essen brauchst. Gott weiß, dass du was anzuziehen brauchst. Gott weiß, dass du ein Dach über dem Kopf brauchst. Gott weiß all diese Dinge. Und er wird dir geben, was du bittest. Du musst nur anfangen zu bitten. Ich habe über 2000 Predigten jetzt hier in Berlin, oder was heißt nicht in Berlin, sondern auf meiner Homepage. Über 2000 Predigten habe ich. Da könntest du rausfinden, da viele Wahrheiten und Botschaften, was ich hier gepredigt habe. Also, ich möchte Mut machen, bitte. Und ich habe letztes Jahr eine ganze Reihe über das Gebet gesprochen. Das Gebet, das ist A und O, das Atmen der Seele. Wenn du betest, handelt Gott. Und Gott tut nichts ungebeten. Gott will immer gebeten werden. Gott handelt nur, wenn du betest. Fang an zu beten. Fang an, Gott zu bitten. Und selbst wenn du Unsinn bittest, Gott wird dich schon korrigieren. Denn wenn du richtig mit Gott redest und mit Gott wandelst, du wirst kein Blödsinn zusammen beten. Du wirst nur das beten, was Gott die Ehre macht, was dein Leben fördert, was deinem Leben hilft. Und Gott wird das Richtige geben. Du musst wissen, an wem du glaubst. Du musst deinen Gott kennen. Und du lernst Gott nur kennen über Gebetserhörungen. nur über Gebetserhörungen. Deshalb gib dich nicht auf. Bitte, wenn du irgendein Problem hast, ich ermutige dich, bitte, meinen Kindern habe ich gesagt, egal, ihr müsst nicht viel vom Glauben wissen. Hört mir zu, was ich sage, was ich als Pastor meinen Kindern beigebracht habe. Ihr müsst nicht viel vom Glauben wissen oder die Bibel auswendig kennen. Die kennen die Bibel sehr gut. Sie haben Bibelkurse besucht in der Gemeinde und vieles andere mehr. Das Wichtigste, was ich euch auf dem Weg mitgeben möchte, ist, wenn ihr in Not seid, bittet, betet, betet zum lebendigen Gott, ruft den Allmächtigen an und euch wird geholfen werden. Egal in welcher Not, in welcher Situation, fang an zu beten. Fang an, Gott anzurufen. Und vielleicht solltest du heute lernen, einfach Gott zu bitten. Einfach sagen, Herr, bei mir ist alles dunkel. Aber gerade die vierte Nachtwache, das ist der Moment, wo du anfängst zu handeln. Die vierte Nachtwache, diese dunkelste Stunde meines Lebens. Und ich sage euch eines, gib nicht auf. Ich bin da, glaube ich, Schwerin war das. In Schwerin den Kirchturm mal hochgestiegen. Weißt du, und dann irgendwie, mir ist die Puste ausgegangen beim Aufsteigen. Und dann bin ich umgedreht. Aber das war für mich persönlich eine Katastrophe. Die da hier oben waren, da waren es nur noch 7, 8 Treppen und ich wäre oben gewesen. Kurz vor dem Ziel aufzugeben. Nur weil einem die Puste ausgeht. Und so viele Menschen geben kurz vor dem Ziel auf, weil ihnen die Puste aufgibt. Ich habe so Komplexe gehabt. Und als ich das nächste Mal wieder in Schwerin war, habe ich gesagt, nee, ich werde nochmals hochsteigen und ich werde dem Teufel beweisen, ich kann hochsteigen, auch wenn mir die Puste ausgeht noch. Dann bleibe ich halt auf der Treppe sitzen und warte ich, bis meine Seele nachkommt, bis ich wieder Puste habe und bis ich wieder schaffe, sich nicht aufzugeben. Ich weiß, ich kämpfe manchmal mit mir selber. Was ich euch hier erzähle, das sind meine persönlichen Erfahrungen. Und wir sind nicht von denen, die da weichen. Manchmal geben wir auf, aber wir wiederholen. Und das, was wir einmal aufgegeben haben, der liebe Gott erlaubt es in unserem Leben, dass wir noch einmal wiederholen. Die gleiche Geschichte, mit den gleichen Vorzeichen. Meine Frau hat einen Totalschaden mal gehabt mit nagelneuem Auto, von 3 Wochen altes Auto, fährt jetzt so Blechschaden. Und weißt du, das sind so viele Leute, wie meine Frau damals war. Sie wollte Führerschein abgeben und sie wollte einen Verein gründen gegen Straßenbäume, dass die Straßenbäume entfernt werden. Die ist gegen einen Baum gefahren, das Auto war Totalschaden. Und weißt du, was wir dann gemacht haben? Da habe ich gesagt, Heidi, das musst du überwinden. Du brauchst innere Heilung. Und viele Leute brauchen Heilung, wenn sie durch hoffnungslose Situationen durchlebt haben. Eine Katastrophe. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt mit 24 Jahren. Sie hat Führerschein gemacht und sie hat auch einen Unfall gehabt, hat ihr Führerschein abgegeben. Ich habe gesagt, Birgit, das kannst du nicht machen. Dein Führerschein hat so viel Geld gekostet. Nur wegen einem Totalschaden, Unfall, willst du Führerschein abgeben? Das wollte meine Frau auch. Und dann habe ich meine Frau ins Auto gesetzt. Dann sind wir die gleiche Strecke noch einmal abgefahren. Und habe ich gesagt, jetzt fährst du die Strecke. Und guckst die schönen Birkenbäume an. Und so weiter. Und lass dich nicht halten. Weißt du, der Teufel möchte uns einfach entmutigen. Wenn du noch einmal diese Strecke fährst, kannst du diese Dinge aufarbeiten an dieser Situation, wo du vorbei bist. Ja, es ist schreckliche Dinge, was wir manchmal erleben. Totalschaden, Blechschaden. Aber wir müssen die Dinge aufarbeiten. Und das ist Wiederherstellung. Gib die Hoffnung nicht auf bei deiner Wiederherstellung. Du hast versagt, hast Fehler gemacht. Mach halt nochmals den gleichen Versuch. Start es noch einmal. Edison, bevor er etwas entdeckt hat und er diese Glühlampe entdeckt hat, hat er tausende von Versuchen gemacht, immer wieder nicht geklappt und immer wieder nicht funktioniert und schließlich hat es doch funktioniert. Ja, gib dich nicht auf. Der Teufel wollte Jesus auch aufhalten vom Kreuz. Herr Jesus, du kannst auch hier im Garten Gethsemane sterben. Hier ist doch schön, kannst gut beerdigt werden und in einem Olivenbaum. Was willst denn du? Und der Herr Jesus sagte, nein, ich habe mich entschlossen beim Vater im Himmel, ich will am Kreuz sterben und nicht hier unter einem Baum. Ja, weißt du, du musst nicht nachgeben. Wenn du eine Entscheidung in deinem Leben gefällt hast, dann bleib dabei. Mach weiter. Lass dich nicht aufhalten. Du hast eine Vision, eine Schau, eine Erfahrung und deshalb mach weiter an dieser Erfahrung. Bau weiter auf. Du bist im Erdgeschoss, du musst jetzt weiter aufsteigen. Die nächste Etappe. Denn unser Leben ist nicht, dass wir immer im Keller unser Leben zubringen. Gott will, dass wir weiter wachsen, dass wir auserwählt werden, dass wir die Gnade Gottes erfahren und erleben. Mach Fehler. Gib dich nicht auf, wenn du Fehler machst. Ich habe aus meinen Fehlern am allermeisten gelernt. Aus meinen Fehlern, nicht aus meinen Erfolgssachen. Ja, die haben mich stolz und übermütig gemacht, meine Erfolgsgeschichten. Aber aus meinen Misserfolgen habe ich am allermeisten gelernt. Da, wo ich manchmal aufgeben wollte, wo ich resigniert habe. Aber Gott hat mir so einen Push gegeben nach vorne, einen neuen Schub. Und es ging weiter. Und ich bin erstaunt, was ich so alles kann. Gib die Hoffnung nicht auf. Gott korrigiert uns, wenn wir Fehler machen und so weiter. Aber verliere nicht deine Hoffnung, diesen kindlichen Glauben. Aber, lieber Vater, diesen kindlichen Glauben. In vielen Gemeinden ist dieser Glaube ausgewandert. Ich kenne eine Bibelschule, ich nenne keinen Namen hier, aber eine evangelikale, große, bekannte Schweizer Bibelschule. Und diese Bibelschule verlangt von ihren Bibelschülern, wenn sie dann Theologie studieren, ihr müsst den kindlichen Glauben absagen. Aber gerade der kindliche Glaube ist der lebendige Glaube, der uns am Leben hält. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr gar nicht in den Himmel kommen. Und ich habe meinen kindlichen Glauben behalten und ich musste immer wieder zurückfinden zum kindlichen Glauben. Dass ich Gott um jedes Stückchen Brot bitte und dass Gott uns nicht enttäuscht. Viele Evangelikale, viele Menschen, die an Gott glauben, die haben kindlichen Glauben verloren. Gib deine Hoffnung nicht auf. Der Heiland, der Heiland, der Heiland. Verstehst du? Der Heiland, das ist dieser kindliche Glaube. Mein Heiland sorgt für mich. Mein Heiland liebt mich. Mein Heiland führt mich. Mein Heiland ist für mich. Und ist Gott für uns? Und was kann gegen uns sein? Weißt du, Jesus ist da. Auch wenn alles schwarz und dunkel aussieht, vierte Nachtwache, da siehst du nicht einmal deine Hand. Damals gab es noch keine Laternen große und Lampen. Es war stockdunkel. Der echte Gläubige weiß, Gott hat das letzte Wort. Gott hat alles unter Kontrolle. Und du kannst alles andere vergessen. Warte auf die Stunde Gottes. Wenn die vierte Nachtwache vorbei ist, kommt wieder die Sonne. Und dann siehst du einen Silberstreif am Horizont. Tote Christen bleiben tot. Tote Religionen, die musst du nicht ernst nehmen. Und gib dich mit diesen Dingen auch nicht ab. Tote können dir nicht helfen. Und du solltest diesen lebendigen Glauben finden. Und dieser lebendige Glaube ist in dir selbst, Bruder, Schwester. Mein Jesus lebt, verstehst du? Er ist in mir. Christus ist auferstanden von den Toten. Und wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unser Glaube sinnlos. Also ich möchte nicht an irgendeinen Herrgott glauben, verstehst du? Alle Welt glauben. Ich glaube an den lebendigen Heiland. Und das bekenne ich hier mit Freimut. Mein Jesus lebt, er hängt nicht am Kreuz, er ist auferstanden. Er ist der große Überwinder. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 57, aber Gott sei Dank, Halleluja, er gibt uns den Sieg durch Jesus Christus. Er gibt uns den Sieg. Fang an Christus zu glauben, nicht an dich selbst. So viele Leute glauben an ihren Bauch oder glauben was aus dem Bauch heraus. Verstehst du? Nein, glaub an den auferstandenen Jesus, der in deinem Leben hineingezogen ist, in dir Wohnung gemacht hat. Christus in uns. Und dieser Glaube, Gott sei Dank, dieser Sieg Jesu Christi, setzt gewaltige Kräfte in mir frei, dass ich mich weiterentwickle, dass ich Hoffnung habe in einer hoffnungslosen Welt, dass ich weiß, ich arbeite nicht vergeblich. Und oft denke ich, du arbeitest hier umsonst, du predigst umsonst. Und ich habe oft so den Eindruck gehabt, ich predige umsonst. Aber dann nach Jahren, Jahrzehnten erlebe ich die Frucht. Da stehen Leute plötzlich bei mir, rufen mich an, besuchen mich oder was auch immer ist. Ich bin durch deinen Dienst gesegnet worden. Ich bin durch deine Prophetie auf den Weg gebracht worden und vieles, vieles andere mehr. Ich bin geheilt worden durch deine Gottesdienste. Ich kann niemand heilen, aber der liebe Heiland macht es. Hoffnung. Wenn du Hoffnung hast, lebst du effektiv, diensteffektiv. Und ich weiß, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Halleluja. Hoffnung, das ist etwas wie eine Vision. Hoffnung. Und denn genau das ist, was du brauchst. Gib deine Hoffnung nicht auf. Und selbst wenn hier alles schwarz und dunkel und finster ist, alle Kanäle zu, hab diese Vision, was der Johannes auf der Insel Patmos gehabt hat. Er sieht das Reich Gottes. Neue Jerusalem kommt vom Himmel. Und weißt du, wie groß das neue Jerusalem ist? Die Maße 2500 Kilometer so, 2500 Kilometer so, 2500 Kilometer hoch. Das ist das neue Jerusalem. Das kommt herab. Kein Mensch kann es fassen, diese Dimension. Er sieht Jesus. Gib die Hoffnung nicht auf. Und wenn du Jesus geschaut hast, irgendwo, irgendwann, als kleines Mädchen, als kleiner Junge, meine Tochter, wir haben sie mal allein gelassen und wir dachten, sie schläft. Wir haben oben die Wohnung gehabt und unten war die Gemeinde. Und da kommt meine Frau hoch, dann sagt meine Tochter, sitzt im Bett und sagt, ich habe den Heiland gesehen. Als kleines Mädchen. Ich habe den Heiland gesehen. Und wir dachten, sie wäre aus dem Bett gefallen. Verstehst du? Nein, sie saß da. Ich habe den Heiland gesehen. Ich habe den Heiland gesehen. Und wenn du den Heiland gesehen hast in deinem Leben, kannst du alles andere verkraften. Dieser kindliche Glaube. Geschwister, das ist so wichtig, dass du das, diesen Glauben findest. Und Johannes, bevor er den Antichristen sieht, bevor er den Teufel sieht, bevor er den falschen Propheten sieht, bevor er die ganzen Gerichtsplagen sieht, was du in der Offenbarung der Apokalypse nachlesen kannst, sieht er Jesus, meinen Jesus. Und dann kann er alles verkraften. Wenn du Jesus gesehen hast, dann hast du Hoffnung, kannst alles verkraften. Dann kannst du diesseits verkraften und kannst jenseits verkraften. Kannst den Tod verkraften, kannst das Märtyrium verkraften. Und das war der Grund, warum die Apostel, fast alle Apostel, ja, ausschließlich alle Apostel, den Märtyrertod erlitten haben, weil sie Jesus geschaut haben, weil sie Jesus gesehen haben. Nicht nur diesen Jesus in Palästina, nein, den Jesus, den Verklärten, den Auferstandenen, Verherrlichten. Und die haben gesagt, das ist nicht das Letzte. Was wir hier sehen, das ist nicht, dass dieser Jesus, ich kenne meinen Heiland noch viel besser. Den Auferstandenen. Und mich kann niemand von ihm abhalten. Und wenn du diesen Jesus gesehen hast, kannst du in diesseits und im Jenseits und selbst in der Hölle leben. Manche Leute machen hier auf Erden schon die Hölle durch. Die müssen nicht warten, bis sie in der Hölle sind. Die werden gequält, die werden gepiesackt, die werden, ja, auseinandergenommen, geschnipselt, was weiß ich, was sie alles erlebt. Neulich rief mich eine Frau an, die hat über 11 Operationen gehabt. Verstehst du? Ist das angenehm, 11 Operationen über sich selbst ergehen zu lassen? Und er hat gesagt, liebe Schwester, gib dich nicht auf, der Herr liebt dich, auch wenn sie dich auseinandernehmen und verschnipseln. Gib dich nicht auf. Schau Jesus an. Und da kannst du alles verkraften. Weißt du, was Narkose ist? Lachgas. Narkose ist nichts anderes wie Lachgas. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Weißt du, das verkraftest du dann, das erträgst du dann ganz anders, wenn du die Freude im Herrn hast. Jetzt mal geistlich übersetzt, diese ganze Geschichte. Das gibt dir Hoffnung. Also gib dich nicht auf, fang an den Herrn zu glauben, an den Herrn, der die Schlüssel hat, auch von dem Abgrund, von der Hölle, vom tiefsten Verlies. Glaube an den wiederkommenden Herrn. Und ich möchte nur ganz schnell ein paar Gedanken über den wiederkommenden Herrn weiter sagen. Wir sind in der Endzeit, Leute. Wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Du, weißt du, das alles passiert so, das geht alles so ineinander. Kein Mensch merkt es, was da passiert. Es geht alles, weißt du, manche denken an große Revolutionen. Diese Dinge werden es nicht geben. Das wird fließen, alles ineinander gehen. Plötzlich sind wir, ja, abgehoben. Und davon. So, der Antichrist, plötzlich sitzt da irgendwo auf dem Thron. Es geht so fließend. Und wenn ich anschaue, die ganzen Kirchen, Gemeinden, die werden immer leerer und leerer und leerer. Dieser Abfall, der geht automatisch von sich vonstatten. Da muss nicht groß irgendwelche Irrlehren kommen. Die ganze Endzeit, die ganze Bewegung, was du erlebst, Europa löst sich auf, Europa entwickelt sich anders. China kommt wieder auf die Weltbühne, die gelbe Gefahr, von dem Bismarck einmal gesprochen hat. Das ist plötzlich alles wieder in. Wer hätte es geglaubt? So, und es geht so nahtlos, das fließt ineinander. Das ist Endzeit. Und Jesus sagt, gebt eure Hoffnung nicht auf, werft euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Deshalb predige ich und deshalb mache ich den Menschen Mut. Offenbarung Kapitel 22, Vers 12, siehe, ich komme bald, sagt der Herr, und meinen Lohn mit mir zu geben, jedem, was sein Verdienst entspricht. Gib dich nicht auf, mach weiter, predige das Evangelium, diene dem Herrn, auch wenn es katastrophal ist, auch wenn dir keiner zuhört. Ich weiß, dass mir viele zuhören. Ich habe mal eine Freiversammlung als junger, ja, ich war noch kein Pastor, aber ich habe mitgemacht in der Gemeinde, so eine Freiversammlung in Augsburg. Und der Pastor sagt, wir singen, ob da Leute zuhören und nicht zuhören. Wir singen halt für die Spatzen. Hat es einfach gesagt. Und wir haben halt für die Spatzen gesungen und gespielt. Und dann sehe ich plötzlich hinter dem Gebüsch, dort hört einer zu und da hört einer zu. Verstehst du, wir haben gedacht zuerst, wir singen für die Spatzen. Und so, wenn ich auch hier predige, manchmal denke ich, wer hört uns zu? Aber dann, ich habe mal nur nachgezählt, wir wollen nicht, wegen Datenschutz, wir wollen das nicht mehr nachzählen. Wir können aber jederzeit nachzählen, wie viele Leute uns anklicken, wie lange sie anklicken, woher sie uns anklicken, woher sie uns anklicken. Wir können das alles ganz genau auf unseren Server gucken. Und wir haben das nur ein paar Mal gemacht und mal nachgeguckt. Über 700 Leute hören diese Predigt zum Beispiel jetzt. Oder werden es hören. Verstehst? Und ich denke, oh, mal tut es, was ist? Du predigst ja nur für die Luft hier, für die Spatzen. Ich predige nicht für die Spatzen. Das ist nur mein Studio hier. Ich diene dem Herrn. Aber jetzt gib die Hoffnung nicht auf. Mitten in der Hoffnungslosigkeit. Hoffnung auf Belohnung. Ein englischer Offizier wurde von seiner Behörde versetzt nach dem Übersee, also von Britannien nach England zur Übersee. Und dann, als einige Tage sie auf dem See waren, da kam ein großer Sturm und das Schiff geriet in große Gefahr. Und alle hatten Angst, einschließlich seine Familie, die mit auf dem Boot war. Und am schlimmsten war seine Frau, verstehst du, die schrie, tu was, mach was, bring mich in Sicherheit, ich bin doch deine Frau, versorge mich und so weiter. Und liegt dir das Schicksal deiner Familie nicht an in deinen Gedanken? Liebst du mich wirklich? Und der Offizier hat sie verlassen, ist dann schnell in die Kajüte gerannt und hat seinen Degen geholt und er sagt, ich, und hat seinen Degen ausgezogen und will sie erstechen. Dann fangen sie an zu lachen. Nee, sagte, die Hand, die mich liebt, wird mich nicht erstechen. Und dann lachte sie und hat gesagt, genau, die Hand, die dich liebt, wird dich auch nicht untergehen lassen, der lebendige Gott. Und deshalb kannst du auch ganz getrost sein. Und weißt du, die Hand, die dich liebt, die Hand, die dich geschaffen hat, die Hand, die dich geführt hat, die Hand wird dich nicht umbringen. Gott wird es nicht zulassen. Wie kannst du lachen? Hast du keine Furcht? Nein. Wie soll ich Furcht haben vor der Hand mit dem Degen, die mich liebt? Verstehst du? Du musst dich nicht fürchten. Und so ist es mit dem Heiland, der himmlische Vater. Der wird dich nicht in Katastrophen bringen und so weiter, dass du versagst. Und finde das Urvertrauen wieder. Mein Gott ist mit mir. Und wenn Gott mit mir ist, wehe, und was kann gegen mich sein? Behalte dieses Urvertrauen fest in deinem Geist. Psalm 71, Vers 3, noch schnell ein Bibelwort. Vertrau auf den Herrn für immer, denn Gott ist ein ewiger Fels. Du, er lässt dich nicht untergehen. Du brauchst irgendjemand, dem du bedingungslos vertrauen kannst. Einem Menschen kannst du nicht vertrauen, Pastor kannst auch nicht vertrauen. Niemand kannst du vertrauen, in aller Liebe. Nur dem lebendigen Gott, der dich liebt. Die Hand, die dich geschaffen hat. Höchstens vielleicht deine Mutter. Weißt du, für mich war meine Mutter ein großer Segen. Die letzten Jahre, die hat mich fast jeden Montag angerufen und fragte, Johannes, wie war die Predigt? Wie war das? Wie war das? Sie hat mich geliebt. Aber sonst, wem kannst du vertrauen? Wem kannst du vertrauen? Deinen Leistungen? Nein, dem Vater im Himmel, der dich gewollt hat. Vor Grundlegung der Welt, noch es, bevor es einen Teufel gab, bevor es einen Regenwurm gab, noch sonst irgendwas, hat Gott dich gewollt. Psalm 27, Vers 10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr wird mich aufnehmen. Vater und Mutter wird mich verlassen. Und die verlassen. Und dein Mann und deine Frau werden dich verlassen, deine Kinder werden dich verlassen, aber der Herr nimmt dich auf. Und Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen, in aller Liebe. Ich predige in einem Donaudelta unten in Rumänien am Schwarzen Meer. Ich predige und dann bin ich bei Zigeuner oder was auch immer für Leute das waren. Es waren sehr arme Leute, die haben nicht einmal Strom gehabt. Ich musste meinen eigenen Generator mitbringen, damit ich Lautsprecheranlage antreiben kann und dergleichen. Also die Leute waren wirklich arm. Und dann mache ich Altarruf und dann bete ich. Und dann frage ich beim Beten, was ist dein Problem? Dann sagt er Hepatitis C. Der nächste auch wieder Hepatitis C, denn die Köpfe waren heiß, die haben Fieber gehabt, also bei denen hat nichts gestimmt. Dann rufe ich hier nach Hause meine Frau an und sage, kannst du mal nachgucken im Dictionary, im Lexikon, was man gegen Hepatitis C tun kann, denn ich wollte den Leuten Medikamente bringen oder den Leuten helfen. Und dann hat die hier, wir haben hier eine Heilpraktikerin in der Gemeinde gehabt, hat sie gleich nachgefragt bei dieser Frau. Und am besten ist Misteltee. Habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Da ganzen Donaudelta, da ist alles voll mit Misteln. Tee, Mistelgewächs. Die müssen nur hochsteigen und mal sich ein paar Misteln runterschneiden und Tee machen. Alles, was du brauchst, hat Gott uns in der Natur gegeben. Ob du es glaubst oder nicht. Alles, was du brauchst. Für deine Seele, für deinen Geist, für deinen Leib. Ja, du musst es nur annehmen. Aber die meisten Leute glauben, wir brauchen Medikamente aus dem Westen. Aus einer super Apotheke. Vergiss es. Die Natur gibt es alles, was du brauchst. Der Himmel gibt dir alles, was du brauchst. Gib deine Hoffnung nicht auf. Viele sind nur zu faul, hochzusteigen und sich da ein paar Zweige abzuschneiden. Wir predigen das Evangelium der Hoffnung. Ich ermutige, gib dich nicht auf. Paulus sagt, wir wären die ärmsten Menschen, wenn wir nur auf die andere Welt hoffen würden. Nein, wir hoffen auf diese und auf die andere Welt, auf den Herrn Jesus Christus, den Auferstandenen. Und wir geben uns nicht auf. Wir müssen Realisten werden. Zurück zur Bibel, zurück zur Natur. Ich werde in den nächsten Tagen, im Monat Februar, werde ich über okkulte, spiritistische Dinge predigen, so vieles, was der Teufel den Leuten aufschwätzt und einredet, das müsst ihr haben und das muss es sein. Nein, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Jesus kam uns zu erlösen, preis dem Herrn. Und wir müssen nur das annehmen, ganz kindlich annehmen. Oh Heiland, alles, was du gibst, ich will alles haben, was du mir gibst. Römer 5, Vers 5, noch ganz schnell. Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Wir stehen kurz vor der Weltvollendung. Wir stehen kurz vor dem Endsieg. Wir sind kurz davor, das Ziel zu erreichen. Gib doch nicht auf. Du bist bald in der Ewigkeit. Der eine früher, der andere später. Egal, ob du 28 oder 82 bist. Wir werden eines Tages in den Himmel gehen. Und sind wir bereit? Sind wir bereit, das Ziel anzunehmen? In Hebräer Kapitel 12, Vers 1 lese ich noch, darum auch wir, weil wir solch eine Wolke von Zeugen haben und so weiter. Lass uns ablegen, alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns umstrickt, die uns versucht runterzuziehen, dass wir in Geduld im Kampf einfach laufen, der uns bestimmt ist. Und Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wird uns Freude geben, dass wir weitermachen, weitermachen, weitermachen und nochmal weitermachen. Und dann heißt es, gedenkt an den, dem so viel widersprochen worden ist, Jesus Christus. Du hast nicht aufgegeben. Lass deinen Mut nicht sinken. Lass dich nicht entmutigen durch das Böse, durch das Negative, durch das Schlechte. Das Schlechte hat zurzeit Hochkonjunktur, auch wenn du das nicht so siehst. Aber es hat so. Hör doch die Politiker, die Welt ist aus den Fugen geraten. Das sagen sie jeden Tag. Auf Phoenix oder sonst noch wo. Wenn die da reden und diskutieren. Verliere nicht deine Hoffnung, gib dich nicht auf. Wir stehen kurz vor einer großen Freude. Wir stehen kurz vor der Vollendung, wo die Bibelworte sich in Erfüllung gehen und so weiter. Was der Herr uns versprochen hat, plötzlich sind wir mittendrin. Es wird gesät, verweslich, heißt es einmal in der Bibel. Und es wird auferstehen, unverweslich. Denk an diese Eichel, denk an dieses Kastanie oder was auch immer ist. Es wird, ja, ist weg, ist weg, ist weg. Aber es wird auferstehen. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. 1. Korinther 15. Es kommt, wie Gott es will. Und deshalb gibt diese Hoffnung nicht auf. Es kommt, wie Gott es will. Denk drüber nach, was das ist, was das heißt. Es kommt, wie Gott es will. Und Gott kann niemand behindern. Gott kann niemand blockieren. Es kommt, wie Gott es will. Es kann Gott niemand ausbremsen oder auch nicht beschleunigen. Dem lieben Gott ein bisschen nachhelfen, heilen, ein bisschen schneller. Kann niemand. Gott lässt sich nicht hetzen. Weißt du, ist die Sache von Gott. Und das ist so wichtig, dass du weißt, was in meinem Leben passiert, das ist von Gott. Und das, was nicht passiert, ist auch von Gott. Beides in aller Liebe. Gott ist der Urheber, Gott ist der Anfänger. Und Gott wird das, was er einmal angefangen in meinem Leben, das wird auch zu Ende führen. Halleluja. Praise Gott. Er wird es vollenden. Wenn es von Gott ist, kann es niemand aufhalten. Weißt du, wenn eine Sache von Gott ist, dann ist es ein Selbstläufer. Weißt du, was das ist? Es läuft von selber. Da brauchst du keinen Antrieb, brauchst du keinen Motor, brauchst du keinen Strom, brauchst du gar nichts. Es läuft von selbst. So wie dein Herz wird einmal angeschubst und es läuft bis zum letzten Atemzug. Wenn es von Gott ist, weißt du, da braucht es keine große Armeen, da braucht es nicht Glanz und Gloria, da braucht es keine großen Werke und Bücher und was weiß ich alles. Klimbim. Es geschieht von selbst. Die Natur, warte noch ein paar Tage, bald ist Frühling. Halleluja. Bald grünt alles. Und es kommt alles von selbst. Da ist kein Seemann da. Diese Naturkräfte. Und Gott ist die Kraft in uns. Das Leben in uns. Der Odem des Herrn lässt große Dinge geschehen. Vater, ich danke dir, dass du in unserem Leben wirkst. Und dass du Dinge benutzt, die eigentlich ja gar nichts sind. Das, was nichts ist, das lässt du geschehen, das lässt du passieren. Du wirkst das Wollen und du wirkst das auch das Vollbringen in unserem Leben. Und ich möchte alle Geschwister, die dein Wort jetzt in diesen Augenblicken hören, einfach dir anvertrauen und Herr, wirke in ihnen weiter. Die Worte, die ich hier gesagt habe, in aller Schwachheit, Herr, verstärke du sie. Du bist der Verstärker. So wie mein Lautsprecher, mein Mikrofon hier einen Verstärker hat, so verstärke du die Worte, die jetzt die Menschen hören, dass sie einfach sagen, ich gebe mich nicht auf. Ich erlaube den Teufel nicht, dass er mich entmutigt. Und die Waffe des Teufels ist Entmutigung. Und der Teufel möchte dir den Glauben an Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit, an Gottes Macht nehmen. Deshalb lass dir die Macht Gottes dir nicht zerstören, dich ausreden oder auch was anders sein mag aus deinem Leben. Herr, du hältst es fest in uns und du verwurzelst diese Gnade in uns, dass die Gnade Gottes einfach in uns Wurzeln schlägt und es eines Tages ein ganzer Kastanienwald, Eichenwald oder was auch immer sein mag, in unserem Leben plötzlich aufgeht und wir uns wundern, wie ist das zustande gekommen. Ein Samenkorn kann Wunder wirken, kann unser Leben verändern. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend weiterhilfst. Amen. Amen.